Mir Menschen im Rechtsstaat. Von mir zu dir aufs Ohr. Heute mit Professor Dr. Markus Koschlik, Bauingenieur und Nachhaltigkeitsenthusiast. Mit Markus teile ich das Privileg, in einem Rechtsstaat leben zu dürfen. Und gemeinsam sammeln wir Denkanstöße, damit wir alle nicht vergessen, dass Demokratie und Rechtsstaatlichkeit nicht selbstverständlich sind. Lieber Markus, ich freue mich, dass du heute Zeit für mich hast, um ein bisschen über unseren Rechtsstaat zu plaudern.
Ja, danke Steffi für die Einladung. Also ich freue mich total, dass ich hier sein kann.
Dann lass uns noch ein paar Denkanstöße sammeln. Das erste Wort, das dir gerade einfällt, jetzt in dieser Sekunde, wenn ich sage Rechtsstaat.
Also da gibt's eine ganze Menge Wörter. Ich kann jetzt gerade gar nicht so genau sagen, was das für eins ist, weil es eine Vielzahl ist. Mir fallen Gesetze ein, mir fallen der Begriff Gericht ein, vielleicht Norm, Ähnliches. Aber ich habe auch ein anderes Wort, was mir gerade einfällt, weil ich ja auch Bauingenieur bin. Also, und das ist vielleicht für den einen oder anderen nicht auf den ersten Blick so ganz klar, warum ich das jetzt sage, aber das ist der Begriff Tragwerk. Also, wenn ich jetzt mal nachdenke, wenn ich durch eine Stadt laufe, auch wenn ich jetzt ein Laie wäre beispielsweise und da viele verschiedene Gebäude vor mir sehe, da sehe ich ja in der Regel nur das, was man außen erkennen kann, nämlich beispielsweise eine tolle Fassadengestaltung, ein tolles Farbkonzept, vielleicht irgendwie den Putz oder irgendeine Oberflächenbeschaffenheit, Materialität und so weiter. Aber von außen erkenne ich normalerweise als Laie nicht, was sich jetzt innerhalb des Gebäudes abspielt, und zwar wie das Gebäude stabilisiert wird. Und das macht eben das Tragwerk. Also wenn ich jetzt kein Statiker bin, wie beispielsweise mein Vater, der das wahrscheinlich auch anhand von Indizien erkennt von außen, ich kann das nicht so gut erkennen, dann weiß ich nicht, wie jetzt die Stabilität des Gebäudes hergestellt wird. Und das ist für mich wie auch der Rechtsstaat. Das ist eigentlich eine Metapher für einen Rechtsstaat, weil ohne Tragwerk würde das Gebäude irgendwann versagen, würde in sich zusammenfallen. Und mit der Gesellschaft ist es genauso. Also eine Gesellschaft ohne einen funktionierenden Rechtsstaat würde auch relativ schnell instabil werden und dann irgendwann natürlich auch zusammenbrechen. Ich habe aber noch einen zweiten Begriff, der fällt mir gerade ein. Und zwar ein Begriff, der auch wieder aus dem Baubereich kommt. Und zwar der Begriff Geländer. Und jetzt denken einige wahrscheinlich, was wir jetzt vom Geländer haben. Aber ich finde, das ist auch ein ganz gutes Wort, was den Rechtsstaat gut beschreibt. Weil so ein Geländer in der Regel jetzt nicht unbedingt im Fokus steht. Und es gibt auch Menschen, die vielleicht sagen, ich bin jetzt noch jung, wenn ich da so eine Treppe habe, warum brauche ich denn da ein Geländer? Ja, viele, die vielleicht eher so visuell veranlagt sind, die würden auch gerne eine Treppe ohne Geländer errichten, also als freitragende Treppe. Das sieht toll aus und wenn man jung ist, braucht man es vielleicht auch nicht. Und wenn man dann aber mal ins Rutschen kommt, weil man vielleicht älter geworden ist oder weil man auch einen Unfall hatte, weil irgendwas Unvorhergesehenes passiert ist, dann würde ich ohne Geländer einfach abstürzen und auf die Nase fallen im besten Fall. Im schlechtesten Fall würde was Schlimmeres passieren. Und genauso ist auch der Rechtsstaat. Also wenn ich ihn nicht brauche, dann ist er auf jeden Fall da. Wir regen uns manchmal drüber auf, weil er irgendwie als störend empfunden wird, weil er vielleicht irgendwie auch irgendeinen Aufwand verursacht, den ich nicht unbedingt haben möchte. Aber wenn ich ihn brauche, dann ist er da und ich kann nutzen und ich kann mich eben wieder hochziehen am Geländer oder auch am Rechtsstaat und falle eben nicht auf die Nase. Ja, das sind so die Begriffe, glaube ich, aus dem Baubereich, die mir als erstes eingefallen sind, neben den ganz allgemeinen Begrifflichkeiten.
Boah, ich lieb das gerade, wie du das mit deinem Beruf verknüpfst. Ich find's mega gut. Und ich glaube, klar, du kannst es als Geländer bezeichnen, aber weil du gerade gesagt hast, naja, vielleicht so für die Älteren von uns, also mich. Das gibt's ja auch ein Pendant für die jüngere Generation. Die Leitplanke. Das ist dasselbe Prinzip, Fundament, Leitplanke, Tragwerk, Geländer. Ich lieb's. Gefällt mir wahnsinnig, wahnsinnig gut. Da werde ich heute Nachmittag noch ein bisschen drauf rumkauen. Dann vielleicht ein weiterer Denkanstoß. Welcher Artikel im Grundgesetz ist dir ganz aktuell am wichtigsten und warum?
Ja, also den Artikel 1 kennt natürlich jeder oder zumindest sollte jeder den Artikel 1 kennen, wobei ich mir angesichts der aktuellen Entwicklung da auch nicht mehr so ganz sicher bin, dass jeder den kennt oder kennen möchte. Also diese Unantastbarkeit der Würde der Menschen, das ist natürlich total wichtig. Aber ich würde gerne noch auf einen anderen Artikel aufmerksam machen, der vielleicht so ein bisschen untergeht und oft übersehen wird, nämlich der Artikel 20a. Den gibt's noch gar nicht so lange. Ich habe nochmal nachgeschaut, 94 ist er beschlossen worden. Der wurde später nochmal ergänzt in den 2002. Und ich habe mir den noch aufgeschrieben. Ich lese den mal ganz kurz vor, weil viele kennen den wahrscheinlich gar nicht. Da steht nämlich drinne: Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen der verfassungsgemäßen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung. Also eigentlich ein Meilenstein für den Umweltschutz. Und total bemerkenswert finde ich da, dass der Artikel, wie man es heute vielleicht sagen würde im Wahlkampf, eben nicht von den Grünen irgendwie vorangetrieben worden ist, ohne Berücksichtigung von irgendwelchen wirtschaftlichen Grundlagen und so weiter, sondern damals wirklich parteiübergreifend auch das Ganze zustande gekommen ist. Also das war die CDU, die CSU natürlich, die SPD, die FDP, der man das heute gar nicht mehr so zutrauen mag, die war auch dabei, und die Grünen natürlich. Und die haben gemeinsam erkannt und auch anerkannt, dass der Schutz der Umwelt eben eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist und auch generationenübergreifend das Ganze zu sehen ist. Und ich würde mir einfach wünschen, dass viele Teile der heutigen Politik, die eben sich hier oftmals gerne auch aus der Verantwortung nehmen, ja, weil das andere eben auch so machen, weil man sich da gegenseitig überbieten will, vielleicht auch irgendwie gegen irgendwas zu sein, oder weil man kurzfristig Wählerstimmen vielleicht auch dadurch mobilisieren kann, dass die sich auch, was den Punkt betrifft, den Artikel 20a, ganz klar zum Grundgesetz auch bekennen und dafür sorgen, dass eben dieser wichtige Punkt, nämlich die Generationengerechtigkeit, dass da auch alles für getan wird, was eben möglich ist. Und wir haben ja die Mittel dafür. Wir müssen es nur entsprechend auch nutzen und den Menschen auch klar machen, wie das funktionieren könnte, und alle mitnehmen.
Wie schön, dass du auch da was gefunden hast, was so dein persönliches Wirken widerspiegelt. Und ich kann das unterstreichen. Ich finde das eine sehr gute Wahl. Und ich würde mir auch wünschen, dass parteiübergreifend da wieder an einem Strang gezogen wird und vor allem sachlich, fachlich diskutiert wird und nicht mit solchen Argumenten. Keine Ahnung, was soll mir da gerade einfallen? Windräder sind hässlich.
Ja, genau. Das komme ich noch drauf wahrscheinlich.
Das finde ich ganz schön. So, dann vielleicht, wir sind jetzt schon so sehr bei dir persönlich und deiner Sicht auf den Rechtsstaat. Lass uns mal teilhaben. Bei welcher Gelegenheit hast du, ganz egal beruflich oder privat, zuletzt von unserem Rechtsstaat profitiert? Was fällt dir da ein?
Also, um das ganz profan zu beantworten, muss ich sagen, dass ich jeden Tag davon profitiere. Also, mir wird das, oder uns allgemein ist das vielleicht nicht immer so bewusst, aber ich darf beispielsweise, wie der andere auch, jeden Tag immer und auch überall öffentlich die eigene Meinung kundtun, wie jetzt ja auch gerade in dem Beispiel. Ich kann mich da auch sehr kritisch äußern. Ich kann auch sehr kritisch gegenüber der Politik im Allgemeinen sein oder auch speziell jetzt über die Regierung oder einzelne Parteien beispielsweise. Das kann ich alles machen. Und ja, ich bin ja auch seit einiger Zeit ein klein wenig aktiv auf der Plattform LinkedIn. Und seit der Landtagswahl in Thüringen, meinem Heimatland, im letzten Jahr, da habe ich auch meine, ich sag mal, gesellschaftspolitischen Beiträge leicht intensiviert und bin nicht nur baufachlich unterwegs. Momentan überwiegen die natürlich völlig, muss ich auch sagen. Und ist auch wichtig, finde ich, dass jetzt das Fachliche erstmal hinten ein bisschen ansteht und diese gesellschaftlichen Themen da im Vordergrund stehen. Und da bin ich natürlich auch oft kritisch. Und das kann ich sein, egal gegen wen. Ich kann das machen, solange das angemessen ist, solange ich da nicht die Rechte von anderen verletze, kann ich so kritisch sein, wie ich möchte. Und das ist schön und das ist toll, das wird geschützt durch den Rechtsstaat. In anderen Ländern, wenn ich jetzt mal an Russland beispielsweise denke, da wäre das undenkbar. Da kann ich mich nicht irgendwo hinstellen, ob jetzt online oder irgendwie auf irgendeinem zentralen öffentlichen Platz und kann dort irgendwas sagen gegen den Staat. Da hätte ich mit schlimmen Konsequenzen zu rechnen. Da gibt es ja viele Beispiele auch recht aktuell aus Russland oder aus anderen Ländern, wo das dann nicht nur für die Person selber ein Problem wird, sondern auch für die Familien von diesen Menschen, die sich dann beispielsweise für Demokratie in so einem nicht demokratischen Land einsetzen. Hier kann ich das machen. Ich missachte die Rechte von anderen nicht und der Rechtsstaat, der schützt mich dabei. Was mich dann total nervt, muss ich auch ganz ehrlich mal so flapsig jetzt sagen, Ich habe ja gesagt, ich lebe in Thüringen. Thüringen auch so ein, ja, eine Hochburg von, ja, Menschen, die jetzt nicht unbedingt so auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen möchten vielleicht auch. Anders kann ich mir nicht erklären, wenn ich dann sehe, dass immer noch montags regelmäßig da unsere, ja, Demos stattfinden, wo Menschen dann, also ich habe nichts gegen Demos, ja, das kann jeder machen.
Aufmärsche trifft es vielleicht. Ja,
Aufmärsche muss man da eher sagen, wenn es dort Aufmärsche gibt, wo Leute mit Reichsflaggen umherlaufen, mit Russlandflaggen und dort irgendwelche ausländerfeindlichen Parolen krölen, mit Trommeln noch hinterlegt und so weiter. Das geht gar nicht. Also diese Menschen, die nutzen die Freiheiten, die sie hier haben, demonstrieren gehen zu können, die Meinung äußern zu können. Also die Freiheiten, die die Demokratie ihnen gibt, die nutzen sie, um gleichzeitig aber gegen diese Demokratie zu demonstrieren. Also das ist völlig widersprüchlich. Ja. Das verstehe ich bis heute noch nicht, wie man das mit sich im Kopf auch irgendwie vereinbaren kann. Vor allem, wenn man mal überlegt, dass es viele Rechte, ich habe ja vorhin schon gesagt, es gibt Rechte, die nehmen ja gar nicht wahr. Und andererseits gibt es ja Rechte, die gibt es noch gar nicht so lange. Wenn man mal so in die Historie reinschaut, seit wann es eigentlich die Meinungsfreiheit auch gesetzlich verankert gibt, das war 1949. Oder wenn ich mal schaue, dass es zum Beispiel in der BRD bis in den 70er Jahren als Frau noch notwendig gewesen ist, wenn man arbeiten gehen wollte, Das Oberhaupt der Familie zu fragen, den Mann, ob man das machen darf, das ist ja unglaublich, ja. Oder Frauenwahlrechte gibt es ja auch seit 1918 auch noch gar nicht so lange und Ähnliches, ja. Also es gibt so viele Rechte, die sind erst erkämpft worden und dann gibt es Menschen, die nutzen diese Rechte, um gleichzeitig gegen den Rechtsstaat, der die Rechte garantiert, dann demonstrieren zu wollen. Also das ist für mich irgendwie gar nicht so in Einklang zu bringen. Im beruflichen Kontext, ich muss mal wieder zur Frage zurückkommen, ansonsten verzettel ich mich gerade ein bisschen, merke ich schon, da profitiere ich natürlich auch vom Rechtsstaat. Also klar, in Deutschland sind wir schon an der einen oder anderen Stelle ein bisschen überreguliert, das muss ich auch sagen. Aber ohne so eine klare rechtliche Rahmenbedingung, da wäre es zum Beispiel überhaupt nicht möglich, beispielsweise ein Bauprojekt erfolgreich abzuwickeln. Ja, und jeder Beteiligte, egal ob jetzt der Auftraggeber oder auch die Auftragnehmerseite, Planer, Bauunternehmen und so weiter, die haben natürlich Rechte und Pflichten. Und jeder kennt die, das ist transparent. Und das gibt eine gewisse Verlässlichkeit und aufgrund dieser Verlässlichkeit auch das Vertrauen, was man braucht, um ein gemeinsames Projekt erfolgreich abschließen zu können. Also ohne sowas wird es halt Wildwuchs geben, Chaos, da würde nichts funktionieren. Und das würde wichtige Bereiche betreffen, wie Sicherheitsstandards, wo dann vielleicht ein Gebäude nicht mehr so konstruiert ist, dass die Menschen drin leben können oder auch gefährdet werden, bis hin zu irgendwelchen Umweltauflagen und so weiter. Das würde nicht mehr funktionieren. Also der Rechtsstaat sorgt im beruflichen Kontext bei mir dafür, dass solche Projekte planbar sind, dass das auch fair bleibt, dass nicht eine Seite dauernd benachteiligt wird, weil man irgendwie stärker ist und sich durchsetzen kann und so weiter, sondern alle gleichberechtigt sind, wohl wissend, dass es natürlich auch da noch ganz viele Optimierungspotenziale gibt, aber deswegen machen wir das ja auch und forschen dort weiter und so. Aber das ist die Basis auch im Beruflichen, dass man miteinander Projekte überhaupt haben kann und erfolgreich beenden kann.
Ich finde, das waren zwei sehr schöne Beispiele. Zum Baurecht kann ich gar nicht mehr so viel sagen. Ich glaube, ich hatte im Studium zuletzt damit zu tun, aber natürlich täglich mit Recht und Gesetz. Ich fand aber den Punkt sehr schön mit Meinungsfreiheit. Was mir wichtig ist, man hat immer so auf der Zunge liegen, ja, Hochburg, ich gebe dir absolut recht, da sind gewisse Kräfte sehr, sehr stark, aber sie sind nicht die Mehrheit. Und solange das so ist, das beruhigt mich sehr. Und ich teile aber dieses Unverständnis, das du gerade geäußert hast, das ist so ein bisschen Brainfuck, finde ich. Weil einerseits auch auf meinen Social-Media-Kanälen, mir wird immer und immer wieder überall drunter kommentiert, Zensur, man darf nichts mehr sagen. Und im nächsten Kommentar kommt etwas, was gegen das Strafgesetzbuch verstößt. Und da ist man dann der Auffassung, das ist noch Meinung. Mhm. Und das finde ich so ein bisschen absurd. Und ich kriege auch oft, also hält an mir ab, ich finde das nicht schlimm. Es betrifft ja nicht meine Person, die meisten kennen mich ja nicht. Aber da wird ziemlich deutlich die Meinung geäußert. Auch auf eine Weise, wo ich denke, Buschi, hätte ich jetzt gerade Langeweile. Ich bin Anwältin, ne? Aber ich habe einfach keine Zeit, mich drum zu kümmern. Und dann aber gleich der Satz folgend, man darf hier ja nichts mehr sagen. Und dann denke ich, hast du das nicht gerade sogar grenzüberschreitend, also strafrechtsgrenzüberschreitend getan. So, das verstehe ich immer nicht. Und ich glaube, dass sehr oft verwechselt wird die Frage, darf ich meine Meinung äußern oder darf ich sie unwidersprochen äußern? Und das ist der große Unterschied. Natürlich darf ich meine Meinung äußern, so wie du es gesagt hast, solange ich nicht die Rechte anderer verletze. Ich habe aber keinen Anspruch darauf, dass sie geteilt wird oder unwidersprochen bleibt, denn dann ist das Recht der Meinungsäußerung meines Gegenübers betroffen. Und der darf nämlich auch seine Meinung äußern. Ich glaube auch, da ist so ein bisschen das Feingefühl verloren gegangen. So, jetzt vielleicht, ich habe so eine Idee, in welche Richtung es geht, aber ich warte mal ab. Gibt's die eine Sache, das eine Thema, für das du dir mehr Aufmerksamkeit wünschst oder das du gern verbessern möchtest?
Ja, ich habe ja vorhin auch nicht umsonst diesen Artikel 20a genannt im Grundgesetz. Also der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, auch für die zukünftigen Generationen. Und wenn ich mir jetzt anschaue, wie die aktuelle Realität dort ist, da gibt es aktuell wirklich so viele Menschen, die sehr populistisch, um das mal noch relativ wohlwollend auszudrücken, da unterwegs sind. Und da meine ich jetzt nicht mal unbedingt die Extremisten vom Abgrund für Deutschland oder ähnliches, sondern auch die normalerweise die Menschen, die man der Mitte, der demokratischen Mitte irgendwie zuordnen würde, die möchten ja, ich muss wieder ein Beispiel aus meinem beruflichen Hintergrund nennen, die möchten ja Windkraftanlagen, vorhin habe ich es gesagt, am liebsten wieder abbauen, weil sie diese in Anführungszeichen als hässlich empfinden. Die wissen nicht mal ansatzweise, zumindest einige von denen, wie eine Wärmepumpe funktioniert und sind trotzdem dagegen, fabulieren über irgendwelche Reaktivierung von Atomkraftwerken oder Neubau von Atomkraftwerken, obwohl klar ist, dass die allerhöchsten gesamtgesellschaftlichen Kosten verursachen und auch nicht ansatzweise treibhausgasneutral sind, wenn man die mal ganzheitlich bilanziert. Also da gibt es so viele populistische Forderungen und diese Liste, die könnte endlos weitergeführt werden. Ist jetzt tagtäglich, das ist jetzt nicht mal irgendwie so ein Spruch, das ist tatsächlich so, tagtäglich vorm Bildschirm oder vor einer Zeitung und komme nicht mehr aus dem Kopfschütteln raus und denke mir so, wie kann man denn sowas sagen, obwohl eigentlich bekannt ist, das ist ja wissenschaftlich bewiesen, dass das eine oder das andere eben richtig ist oder nicht. Und wie kann man das trotzdem behaupten? Das muss bewusst sein, es wird gewusst und trotzdem wird bewusst eine falsche Information rausgegeben. Und dazu muss ich nicht mal über den Atlantik schauen, wenn ich Fake News sehen will. Das ist ja mittlerweile bei uns auch angekommen, obwohl es natürlich über dem Atlantik momentan auch ziemlich gruselig ist. Also da frage ich mich dann immer, weshalb wir als Gesellschaft nicht in der Lage sind, irgendwie langfristiger zu denken, auch zu planen und dann auch entsprechend zu entscheiden, auch wenn es dann vielleicht auf kurze Sicht Einschränkungen geben könnte, also nicht mal muss, sondern vielleicht was geben könnte. Aber wenn wir genauer nachdenken, dann müsste uns eigentlich allen klar sein, dass wir uns mit dieser kurzfristigen Denkweise eigentlich nur ins eigene Fleisch schneiden. Also wir sind momentan ja in vielen Bereichen von steigenden Preisen betroffen. Und dann gibt's immer einen großen Aufschrei und so weiter. Aber nach den wahren Ursachen der Kosten, da fragen dann die wenigsten. Es ist natürlich viel einfacher, da irgendwie sich ein einfaches Feindbild aufzubauen und dann einfach drauf zu kloppen. Und große Teile der Politik, die machen das ja auch vor. Und da gibt's ein Feindbild und dann kann man das immer auf die abladen und alle stimmen mit ein und freuen sich. Aber was kommt dabei raus? Eigentlich gar nichts. Also die haben, das hat überhaupt keinen Effekt. Also mal kurzfristig fühle ich mich im Kopf dann vielleicht irgendwie befriedigt und sage mir so, schön, jetzt habe ich da mit drauf gehauen, aber es verändert ja nichts. Das ist ja überhaupt nicht nach vorne gerichtet. Und unser Umgang, Artikel 20a, mit der Natur, der ist einfach nicht nachhaltig, der ist zerstörerisch, um das auch mal so auszudrücken. Und das müsste eine viel größere Rolle auch in der Diskussion spielen. Aber darauf kommen dann noch viel weniger, also die dann den Zusammenhang herstellen mit unserer Natur, unserer Lebensgrundlage eigentlich. Und wenn man mal schaut, was daraus dann auch ganz konkret was da für Kosten raus resultieren durch unseren Umgang mit der Natur, da gibt es Studien, die gehen von mehr als 200 Milliarden Euro Umweltfolgekosten allein in Deutschland und pro Jahr aus. Also 200 Milliarden und die werden vorrangig verursacht durch Emissionen aus dem Verkehr, aus der fossilen Energieerzeugung, der Industrie, die auch fossile Energien nutzt überwiegend, aus der Landwirtschaft auch. Und das sind wirklich große Kosten. Und wer trägt die? Natürlich nicht die Verursacher, weil das nämlich schön auf die gesamte Gesellschaft draufgelegt wird. Jeder bezahlt dann sozusagen dafür. Zum Beispiel, indem wir jedes Jahr höhere Krankenkassenbeiträge haben oder insgesamt so allgemein auch höhere Steuern zahlen, weil eben genau diese Kosten auch gedeckt werden müssen. Also nochmal mehr als 200 Milliarden Euro pro Jahr nur in Deutschland. Und wenn ich mir die Politik anschaue, vor allem im Wahlkampfmodus, die hauen dann lieber auf die angeblichen Hartz-IV-Betrüger drauf. Ob die jetzt wirklich betrogen haben, mal dahingestellt. Da gibt es bestimmt auch einen ganz kleinen Anteil, der dort irgendwelche Dinge macht, die nicht so sein sollten. Aber das sind Peanuts, wenn ich das vergleiche. Also selbst wenn dieser ganze Betrug, der da immer so genannt wird, wenn der stattfinden sollte, dann sind das 0, irgendwas Prozent von den Umweltfolgekosten, die wir jedes Jahr haben. Aber unsere Energie verschwenden wir in diese sinnlosen Diskussionen. Das ist ein völliger Schmarrn. Also wenn wir eine lebenswerte Zukunft haben wollen, dann brauchen wir eben nicht diese kurzfristigen Scheinlösungen, sind es ja eigentlich nur, die dann obendrauf noch die Gesellschaft spalten, weil sie Feindbilder irgendwie aufbauen die ganze Zeit, sondern wir brauchen eher ein nachhaltiges Konzept, das in die Zukunft schaut und dann eben auch noch in ein paar Jahrzehnten hoffentlich Bestand hat und dann nicht nur für uns, sondern auch für die Generation, die nach uns kommen, dann noch eine lebenswerte Gesellschaft bereitstellen kann.
Das finde ich ein sehr schönes und wichtiges Thema. Und wie du sagst, es gab ja Zeiten, war das parteiübergreifend angesagt, sich damit zu befassen. Ich habe auch das Gefühl, es mag jetzt, ich hoffe, auch am Wahlkampf für die vorgezogenen Wahlen liegen, dass sich überhaupt nicht mehr auf bestimmte Themen beschränkt wird. Das ist jetzt so meine Wahrnehmung. Das betrifft auch gar nicht eine bestimmte Partei, sondern ich nehme das bei verschiedenen Parteien wahr. Ich würde mir sehr wünschen, dass man da wieder versucht, fast jede Partei hat ihre Daseinsberechtigung. Aber es wäre mir persönlich schon auch wichtig, dass sich wieder mit den Themen beschäftigt wird und das getan wird, wozu die Politik da ist und die einzelnen Parteien, nämlich einen möglichst breiten Konsens zu finden für wichtige Themen. Und das wünsche ich mir von allen Parteien. Und vor allem würde ich mir wünschen, dass wir ernsthaft, sachlich, fachlich diskutieren. Und ich mir nicht so einen Schwachsinn anhören muss wie Mahnmal der Schande oder eine nicht vorhandene Diskussion über Schnitzel eröffnet wird und auch nicht drüber diskutiert wird, ob Windkraftanlagen jetzt hässlich sind oder nicht. Und ich als Anwältin hatte natürlich bei diesen Forderungen, wir reißen sie nieder, gleich im Hinterkopf, ist ja spannend. Die sind zum Teil aber in privater Hand. Also das finde ich dann rechtlich auch etwas schwierig, aber das sei dahingestellt. Sehr schöne Auswahl, finde ich. Und jetzt zum Schluss vielleicht von mir zu dir aufs Ohr, deine Message, also von dir zu euch auf die Ohren, deine Message an alle Lauscher, die eine Botschaft, die du gerade heute, jetzt in dieser Sekunde, gern an die Lauscher da draußen loswerden möchtest.
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben einen ganz tollen Rechtsstaat, auch wenn der nicht überall optimal ist, das ist ganz normal. Aber wir haben eine funktionierende Demokratie, eine der wenigen funktionierenden Demokratien, wenn ich mir das mal so weltweit anschaue. Und deswegen ist meine Botschaft, dass jeder aktiv werden soll, sich einbringen soll, am besten in den Heimatregionen, ob es jetzt ehrenamtlich ist, in der Kommunalpolitik. Ich mache das ja jetzt auch seit letztem Jahr, seitdem das wirklich dann auch bei uns in Thüringen so sich zugespitzt hat, in einem Bauausschuss beispielsweise. Oder man kann auch in einen Fußballverein gehen und kann sich dort einbringen. Man kann zur Freiwilligen Feuerwehr und so weiter. Also unsere Demokratie lebt wirklich davon, dass wir sie, und das hört sich ein bisschen platt an, aber wir gestalten sie aktiv mit und wir verteidigen die auch. Also wir müssen Flagge zeigen, für die Werte eintreten und auch anderen Menschen ganz klar zeigen, dass uns die Demokratie am Herzen ist und wir die auch verteidigen. Also ich habe vorhin schon gesagt, wir müssen als Gesellschaft auch Kompromisse finden bei vielen Dingen. Es gibt diese Schwarz-Weiß nicht, klar, aber es gibt auch Punkte, da sehe ich überhaupt keinen Verhandlungsspielraum, nämlich das ist der Schutz von unserer Demokratie und vom Rechtsstaat. Und wenn der angegriffen wird, dann darf nicht hingenommen werden, dass das passiert. Und das passiert aber aktuell jeden Tag und immer häufiger und gezielt, also oft sehr gezielt und aus einer ganz klar erkennbaren Richtung. Und da erwarte ich einfach, wenn es dort bestimmte Gruppierungen gibt, die eben den Rechtsstaat angreifen, dass die auch zur Rechenschaft gezogen werden und dass beispielsweise auch Parteien, die nicht auf dem Boden der FDGU stehen, wenn es die Möglichkeit gibt, eben verboten werden. Ganz einfach, da muss man gar nicht drüber, klar, man muss vorher diskutieren, man muss abwägen und so weiter, das ist alles kein einfacher Vorgang und da ist man auch immer Risiken ausgesetzt, dass man, ja, weil wir eben in einer Demokratie leben, eben auch die Rechte der anderen entsprechend berücksichtigen muss und dass dann die Rechte vielleicht auch überwiegen und man dann irgendwie vielleicht eine Entscheidung getroffen hat, die am Ende nicht ja zu dem erfolgreichen, zu dem Ergebnis führt, was man sich gewünscht hat und dann vielleicht wieder eine andere Schwierigkeit hat, aber wir müssen den Rechtsstaat verteidigen. Und deswegen möchte ich oder würde mir wünschen, dass sich die Menschen mehr miteinander vernetzen und diese Überzeugung dann auch teilen, ob jetzt vor Ort oder online. Das ist völlig egal, weil jede Stimme da total wichtig ist, vor allem jetzt auch vor der Bundestagswahl und jede Stimme auch viel bewegen kann. Und eine Sache noch für alle, die jetzt online aktiv sind, beispielsweise auf LinkedIn, wo wir ja auch sind. Da gibt es auch eine ganz tolle Gruppe, die nennt sich Nie wieder ist jetzt. Die wurde von Thomas Leibfried gegründet. Die existiert jetzt seit knapp einem Jahr. Das sind jetzt ganz aktuell schon 35.000 Mitglieder organisiert. Da kann man sich ganz toll austauschen, diskutieren. Man kann ja gemeinsam auch Projekte starten. Also das ist jetzt so eine übergeordnete, würde ich mal sagen, ein Raum, wo man sich treffen kann und wo man dann gemeinsame Projekte aus diesem Raum heraus schaffen kann. Finde ich ganz toll. Ich bin auch dabei. Du, Steffi, bist da ja auch. Und der liebe Sebastian ist da natürlich auch. Ihr könnt uns dann dort auch finden. Und ich würde mich freuen, wenn es da noch ganz viele Menschen gibt, die auch auf diesem Wege dann zeigen, dass sie für sie, für die Demokratie einstehen.
Ich finde, das ist eine wunderschöne Botschaft, die ich von Herzen nur unterstützen kann. Dank dir, Markus.
Danke. Ja, dir auch.
Ich hoffe, wir haben euch Lauschern da draußen heute wieder einige Denkanstöße mit auf den Weg gegeben. Und hier gehen zum Schluss noch Grüße raus an meinen Social Media Demokratie Buddy Sebastian Holtkämper.
Gern geschehen. Freue mich auf alles, was kommt und aus dieser kleinen Idee entstehen wird.
Ich mich auch. Und damit aus dieser kleinen Idee was richtig Großes wird, abonniert diesen Podcast, folgt mir auf Instagram, TikTok und YouTube und teilt diese Episoden, was das Zeug hält. Und ihr da draußen nicht vergessen, ihr alle seid Mensch und damit Teil von mir, Menschen im Rechtsstaat. Something